Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es war eine müde, fast hoffnungslos wirkende Veranstaltung. So charakterisiert Jenny Zirka in der Taz. Nein, nicht das Frühlingstreffen des Kaninchenzüchtervereins Dingenskirchen, sondern die Oscar-Preisverleihung, die am Sonntagabend in Los Angeles stattfand und nun mit Zeitverschiebung auch in den deutschen Feuilletons diskutiert wird. Sagen, mit welchen besorgniserregenden Entwicklungen sich die Branche spätestens seit Beginn von Trumps zweiter Präsidentschaft herumschlägt, wollte kaum jemand der Anwesenden mit US-amerikanischem Pass, klagt Zirka. Über die Maulkörbe, die für diese rhetorische Beißhemmung verantwortlich seien, werde bereits spekuliert. Der Chef der US-amerikanischen Kommunikationsbehörde hatte kürzlich getwittert, dass Sender, die sogenannte Fake News über den Äther schicken, einen Lizenzentzug zu befürchten haben. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hingegen hinterfragt Dietmar Dath die Annahme, dass Prominente die wichtigste politische Instanz der Zivilgesellschaft seien und sich daher bei solchen Anlässen unbedingt zu Wort melden müssten. Die alljährliche Oscar-Verleihungszeremonie findet nicht in der Wirklichkeit statt, sondern in einer Glamour-Parallelgesellschaft, schreibt Dath. Der Unterschied zwischen Realität und Traumraum füllt sich dabei jedes Mal in den Tagen vor dem Ereignis mit zahllosen Wünschen, Forderungen, Beschwerden und Einwänden. Dieses Jahr hatte unter anderem der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Vorfeld gefordert, dass die Stars sich auf der Bühne politisch artikulieren sollten, eben weil sie berühmt und darum einflussreich seien. Aber, gibt dazu Bedenken, die Proteste der unbekannten Menschen in Minneapolis und anderswo sind mindestens genauso wichtig wie ein Satz am Mikrofon. Millionen Widerstandsakte im Alltag bilden das wahre Ganze. Maria Antonia Gerstmeier schließlich, Lifestyle-Redakteurin bei der Welt, vermisste bei den diesjährigen Oscars vor allem den Glamour und den Mut zum modischen Statement. Leonardo DiCaprio? Schlumpfig. Timothy Chalamet? Zu große Hose. Jacob Elordi? Wie ein Neuköllner Hipster, der im Schrebergarten Tiny House noch einmal kontrolliert, ob die Gartenmöbel exakt im rechten Winkel zur Terrasse stehen. Insgesamt stünden blasse Charaktere in Hollywood derzeit hoch im Kurs, klagt Gerstmeier, weil sie nämlich das ohnehin schon wankende Filmgeschäft nicht noch weiter ins Schlingern brächten. Unter den weiblichen Stars sei etwa Emma Stone so eine Figur. Dazu passt jeder ihrer Auftritte auf dem roten Teppich. Vorsichtig, leicht zögerlich, der Typ sympathische Vertrauensperson übereinstimmend gewählt in der Elternsprechstunde. Hollywood, das einmal von Größe lebte, sieht erstaunlich deutsch aus. Wir wundern uns ein wenig über das antideutsche Ressentiment, das offenbar seit neuestem im Springer-Hochhaus herrscht, nehmen die Kritik aber gern als Überleitung zu dem Schriftsteller Siegfried Lenz, der an diesem Dienstag 100 Jahre alt geworden wäre und dessen erfolgreichster Roman bekanntlich Deutschstunde heißt. Man sollte davon ablassen, aus diesem Roman immer nur die Zeitgeschichtsschreibung mit literarischen Mitteln herauszulesen, fordert Lothar Müller in seiner Würdigung des Autors in der Süddeutschen Zeitung. Immer wieder hätten Kritiker den Protagonisten der Deutschstunde mit dessen historischem Vorbild, dem Maler Emil Nolde, abgeglichen und Realitätsdefizite bemängelt. Dabei habe Lenz in der Deutschstunde ein sehr ehrgeiziges Projekt verfolgt. Er forderte die Zeitgeschichtsschreibung heraus, schrieb einen Roman, der seine Stoffe mit ihr teilen mochte, es aber darauf anlegte, in Zeitgeschichte nicht rückübersetzbar zu sein. Anders gesagt, er schuf eine autonome, so nur im Buch existierende Welt, eben Literatur.